Wir sprechen heute tatsächlich davon, dass Brandenburg auf dem Weg ist, sich zu einem neuen industriellen Zentrum Deutschlands zu entwickeln. Und das ist schon eine großartige Nachricht.
Brandenburgs oberster Wirtschaftsförderer Steffen Kamrath, kürzlich euphorisch wie so oft. Tatsächlich kann er sich und seinem Team keineswegs nur die Ansiedlung von Tesla in Grünheide auf die Fahnen schreiben. Da sind auch zahlreiche andere Investitionen, da ist die fast permanente Expansion von Konzernen wie BASF oder Rolls-Royce. Da sind aber auch Energiesparmaßnahmen von Kleinbetrieben um die Ecke. Allesamt Aufgaben der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Dieser Tage feiert sie Geburtstag. Anlass für uns, genauer auf die Bilanz der Institution zu schauen und natürlich in die Industrie vor Ort. Märkischer Sand zu Goldstaub, 20 Jahre Wirtschaftsförderung Brandenburg. Das ist die Wirtschaftsdoku im Inforadio. Mein Name ist Carsten Zomack. Ich grüße Sie. Im Akkord werden Fliesen gepresst in Fettschau im Süden des Spreewaldes zwischen Lübbenau und Cottbus. Ein italienischer Konzern hat hier in den vergangenen 2 Jahrzehnten riesige Fabrikhallen gebaut und 220 Arbeitsplätze geschaffen, betont Geschäftsführer Fabian Schäfers.
Genau, ist ein günstiger Standort, weil es quasi die Mitte von Europa ist und wir von hier aus sowohl im deutschen Markt, aber auch den osteuropäischen und den skandinavischen Markt betreuen können.
Ohne Förderung und Unterstützung der Wirtschaftsförderung, die damals noch Zukunftsagentur Brandenburg hieß, wäre der Betrieb womöglich gar nicht hier. Porcelain Gress in Fettschau zählt zu den ersten Unternehmen, die damals in die Mark gelockt wurden. Kurz nach der Jahrtausendwende, zu einer Zeit, in der die Rahmenbedingungen ganz anders aussahen als heute, wie sich der Chef der Wirtschaftsförderung Steffen Kamrath erinnert.
Wir sind in schweren Zeiten und nicht in rosigen gestartet. Im Jahr 2001, wer es ganz präzise wissen will, unser Geburtstag war am 26. September 2001, nämlich mit der Eintragung ins Handelsregister. Wir sind dort mit einer Arbeitslosenquote von 17,4% gestartet. Das war also ein Kämpfen der Wirtschaftsförderung damals gegen hohe Arbeitslosigkeiten, wo wir gehofft haben, dass sie nicht weiter steigen.
Eben auch im Südosten des Landes. In Fettschau, wo heute Gabelstapler riesige Paletten mit Fliesen über den Hof karren, war wenige Jahre zuvor erst ein Braunkohlekraftwerk stillgelegt worden, das in seinen besten Zeiten 5000 Mitarbeiter beschäftigt hatte.
Man hat dann angefangen, 2002 die Hallen zu bauen. Und 2003, das war noch vor der Eröffnung, kann ich mich noch daran erinnern, dann waren teilweise die Büros sogar noch hier auf den Flächen hier innerhalb der Halle, weil das Verwaltungsgebäude noch gebaut wurde. Ja, und natürlich ist in der Zwischenzeit viel dazugekommen. Wir haben mittlerweile den dritten Ofen. Weil man damals schon ganz einfach gesagt hat, wir bauen dieses ganze Werk größer, um es dann halt letztendlich auch weiterentwickeln zu können.
Erklärt Porcelain Gress Technikchef Lars Rehfeld. Der italienische Iris Keramika-Konzern, der sich schon lange als erfolgreicher Fliesenproduzent etabliert hatte, investierte damals vor 2 Jahrzehnten kräftig in den Standort Fettschau, so Geschäftsführer Fabian Schäfers.
Die Idee, die Fliesen nicht mehr logistisch über die Alpen bringen zu müssen, sondern da zu produzieren, wo auch der größte Markt ist, nämlich der deutsche Markt. Und es gab damals auch hier auf dem alten Kraftwerksgelände natürlich Fördermittel.
Geknüpft an die Bedingung, für 5 Jahre mindestens 130 Jobs zu schaffen, 50 davon für Frauen. Ohne Frage zählt Porcelain Gress zu den ersten großen und nachhaltigen Erfolgsgeschichten der Wirtschaftsförderung bzw. Zukunftsagentur Brandenburg. Etwa 12 bis 13 Millionen Fliesen laufen hier jedes Jahr vom Band. Die Produktion ein aufwendiger Prozess, erklärt der Technikchef. Er zieht den Reißverschluss seiner Softshell-Jacke hoch und führt mich zum Ende der 70.000 Quadratmeter großen, 25 Meter hohen Halle. Hier ist es kälter, die Tore stehen offen. Ein LKW kippt gerade eine Art Silizium ab. Bis zu 30 solcher Rohstofflieferungen kommen hier täglich an für die Fliesenherstellung. Getrennt in Silo-ähnlichen Boxen.
Als Hauptbestandteile haben wir 60% Ton, 20% Quarz, 20% Feldspat. Das sind die ganz groben Zusammensetzungen, die werden natürlich gemischt, aber das ist so ungefähr so diese grobe Zusammensetzung einer Feinsteinzeugfliese. Da drüben sehen Sie einen Haufen, das sind alles gebrochene Fliesen, kaputte Fliesen. Das wird ungefähr einmal pro Monat geschreddert zu einem Granulat. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Das sind alles geschredderte, gebrannte Fliesen, die eben halt die Sortierung nicht geschafft haben. Und dieses Material können wir aber wieder mit in die Produktion einfließen lassen. Das geht aber bis maximal zu 5%.
Auch Glas aus alten Röhrenfernsehern verarbeiten Sie hier in den Fliesen. Weiter geht es zu einer Art überdimensionalen Betonmischern, Riesenregalen mit Farben, Mühlen, in denen die Rohmasse der Fliesen ständig gequirlt wird. Beschäftigte kommen uns mit Fahrrad entgegen.
Ja, Fahrräder sind natürlich bei der Länge von der Halle von fast 700 Metern natürlich schon wichtig. Ne? Wenn man von einer Seite zur anderen möchte und das mehrfach am Tag, ist man zu Fuß halt einfach zu lange unterwegs.
Erklärt der schlanke 41-Jährige mit kurzem Vollbart. Es ist staubig in der Halle, mitunter spritzt graue Masse aus den Maschinen. Das gehört dazu in so einer Industrieproduktion. Über ein Digital-Print-Verfahren lassen sich sogar Holzbretter oder Linoleum als Fliese nachempfinden. Die Produkte aus Fettschau, verschieden farbig, verschieden dick, verschieden groß, genießen international inzwischen einen guten Ruf, sagt Geschäftsführer Fabian Schäfers stolz und geht die Referenzliste durch.
Oh ja, wir haben einige interessante Projekte gemacht. Wenn man jetzt beispielsweise Berlin nimmt, haben wir die Fliesen in der Eastside Mall geliefert. Die Fliesen in der Mall of Berlin sind von uns, also die verschiedensten Projekte weltweit.
Das Gros aber geht in den Fachhandel. 55 Millionen Euro setzt der Betrieb mit seinen 220 Mitarbeitern inzwischen um, rechnet der Mann im weißen Hemd vor, während er aus seinem Bürofenster auf den Hof voller Fliesenpaletten schaut. Der Standort ziemlich weit weg vom Berliner Speckgürtel.
Wir sind hier sehr zufrieden. Alle Rohstoffe kaufen wir direkt hier aus der Region. Also wir sitzen quasi mit den Rohstoffen um uns herum, was natürlich auch wieder ökologische Vorteile hat. Und deswegen sehe ich hier keinen Nachteil.
Nicht zuletzt fühlt sich der Unternehmer gut betreut durch die Wirtschaftsförderung Brandenburg. Die Gesamtbilanz nach 20 Jahren von deren Chef Steffen Kamrath.
Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 2001 rund 8000 Unternehmensprojekte begleitet. Darin stecken rund 67.000 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 13 Milliarden Euro. Und Tesla ist da drin noch nicht enthalten. Da rechnen wir erst mit, wenn die Gigafactory eröffnet ist.
Mit der Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide, östlich von Berlin, ist Brandenburg zweifellos der ganz große Wurf gelungen. Fast beiläufig kündigte Konzernchef Elon Musk bei einer Preisverleihung vor gut zwei Jahren an.
Wir haben ein Announcement, which I think we hopefully well received, that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Die neue E-Auto-Fabrik von Tesla soll also im Großraum Berlin entstehen, genauer in der Nähe des künftigen Flughafens BER, so Musk. Gänzlich unumstritten ist das Projekt nicht. Doch dieser 12. November 2019, der Tag der Tesla-Ankündigung, ist fraglos ein besonderer für die Wirtschaftsförderung, kurz WFBB, und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Er lobt seine Partner.
Die Professionalität, mit der mich die WFBB in den Gesprächen mit Tesla unterstützt hat, war ein ganz wesentliches Hilfsmittel, um Tesla von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen, sich hier in Brandenburg anzusiedeln. Und wofür ich auch sehr dankbar bin, die WFBB hat sich diesem Erfolg nicht ausgeruht, sondern hat dieses weiter professionalisiert. Und wir sind mit weiteren Unternehmen in Gespräch. Es sind ja auch weitere Ansiedlungen in der Zwischenzeit erfolgt.
Im Sog von Tesla konnten der Batteriehersteller Microvast nach Ludwigsfelde sowie der Lithiumkonzern Rocktec nach Guben gelockt werden. Von so einer Entwicklung konnten die Gründer der Zukunftsagentur Brandenburg um Detlef Strong 2001 nur träumen. Damals hatten sie drei zuvor getrennte Institutionen zu einer zusammengefasst, die als Dienstleister für Investoren und Existenzgründer aus dem Land fungieren sollte. Der erste Zukunftsagenturchef sagte damals kurz nach dem Start:
Unser Name ist wirklich ein Programm. Wir wollen helfen, dass die Brandenburger Wirtschaft stärker wird, der Brandenburger Mittelstand kräftiger wird und dass die Brandenburger Wirtschaft mehr auch auf Auslandsmärkten aktiv ist und erfolgreich ist. Daran arbeiten wir mit.
Doch natürlich gab es im Lauf der Zeit auch Misserfolge und Rückschläge in der Wirtschaftsförderung, blickt der heutige Geschäftsführer Steffen Kamrath zurück.
Da fällt mir spontan ein, die Schließung des Grohe-Werks in Herzberg. Das war ungefähr 2005, weil es so völlig sinnlos und überflüssig war. Da ist ein Private Equity Investor eingestiegen und hat dann entschieden, bestimmte Dinge kann man in China besser machen, und da war das Werk geschlossen. Und wir haben auch gesehen, dass ein Solarboom nicht auf Dauer zwingend Produktion halten muss, wenn wir sehen, dass Bedingungen da sind, die es möglich machen, aus China billiger zu liefern.
Ein Knackpunkt bei der Wirtschaftsförderung, gerade in einer Metropolenregion, bleibt natürlich immer die Konkurrenz. In diesem Fall die Konkurrenz zwischen Brandenburg und Berlin. Doch inzwischen arbeiten beide Länder sehr gut zusammen. Es gibt gemeinsame Cluster, eine gemeinsame Strategie, konstatiert Kamrat.
Ich hätte mir 2007, als dieser Prozess mal angefangen hat, zur gemeinsamen Innovationsstrategie geführt hat, ganz ehrlich heute zugegeben gar nicht vorstellen können, dass das möglich wird. Da hatten beide Länder eine eigene Strategie. Und beide mussten also was aufgeben. Und das haben sie 2011 gemacht.
Ohnehin sehen Investoren aus Übersee oft keinen Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg. Gerade wenn Lieferanten im Speckgürtel sitzen, wie beispielsweise die Firma Hermann Römmler Kunststofftechnik in Strausberg. Durchsichtige Kunststoffhüllen purzeln im 45-Sekunden-Takt aus einer modernen Spritzmaschine. Verpackungen für spezielle Babylöffel namens Spuni, erklärt Schichtleiter Olaf Radetzky.
Wir beziehen ein Granulat, dieses Granulat füllen wir ein in diese Trichter hier oben an der Maschine. Das geht über eine Schnecke, die ist temperiert, hat verschiedene Heizzonen, 5 Stück quasi. Das wird Material erhitzt in einem bestimmten Zeitraum. Dann spritzt man mit Hochdruck dieses Material in das Werkzeug ein und dadurch gibt es die Kunststoffumformung. Das Teil wird ausgepresst nach einer gewissen Kühlzeit, Nachdruckzeit und Spritzzeit, fährt das Werkzeug automatisch auf und stößt das Teil aus und macht den nächsten Produktionsstart.
Der Löffel, eines der wichtigsten Produkte, vor allem in den USA, sagt Steffen Mirtschin. Er führt die 120 Jahre alte Firma und expandiert. Erst vor 7 Jahren ist sie umgezogen aus dem 5 Kilometer entfernten Rehfelde nach Strausberg in einen Neubau. 2 Millionen Euro wurden investiert. Unterstützung kam von der Investitionsbank ILB und eben der ehemaligen Zukunftsagentur ZAB.
Die sind sicherlich enorm wichtig, dass man dort wirklich auch die fachliche und die dokumentationsmäßige Unterstützung erfährt. Was muss man sozusagen dort in so einem Antrag beachten? Wo kommt das Unternehmen her? Man braucht auch einen gewissen Fürsprecher, den die ZAB immer geliefert hat. Auch bei dem ILB-Projekt waren die immer unser Fürsprecher. Ohne die wäre es sicherlich sehr, sehr schwer gewesen, als Einzelunternehmen dahin zu gehen und dann mit einer ILB zu verhandeln.
Dabei ging es keineswegs nur um reine Fördergelder, sondern auch um die Beratung zu Energiesparmaßnahmen, die der 55-Jährige in seinem Strausberger Unternehmen umgesetzt hat. So ist mit der Halle gleich ein eigenes Blockheizkraftwerk entstanden.
Das läuft heute also so, dass wir unseren Strom fast selbstständig produzieren und eben auch alle Wärme- und Kältebedarfe, die wir hier in den Prozessen drin haben, aus diesem Blockheizkraftwerk praktisch mit rauspressen. Und das ist eine sehr effiziente Art, wenn man schon fossile Brennstoffe verbrennen muss, dann die eben auf diese Art und Weise zu verbrennen, dass man eben das meiste daraus bringt.
Die Kunststoffteile werden bei 180 bis 250 Grad hergestellt, erklärt Mirtschin beim Rundgang durch die zweiteilige Betriebshalle. Die Abwärme wird genutzt, um die Produkte abzukühlen. Auf diese Weise werden Abläufe beschleunigt. Die 35 Mitarbeiter hier stellen unter anderem auch Bauteile für die Bahnindustrie sowie Medizintechnik für die Augenheilkunde her. Das bringt Jahresumsätze zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro. Die Corona-Krise aber ging keineswegs spurlos an der Römmler Kunststofftechnik vorbei.
Wir haben auch da Umsatzverluste. Wir haben Kunden beispielsweise aus dem körpernahen Dienstleistungsbereich, wo eben Wegwerfkartuschen beispielsweise für Permanent Make-up, für Tattoo und Ähnliches produziert werden. Da geht sicherlich im Augenblick sehr, sehr wenig über den Ladentisch. Und es gibt sicherlich andere Kunden, gerade im Automobilsektor. Da hatten wir noch Reste von etwa 15% unseres Gesamtumsatzes. Die sind komplett von der Landkarte verschwunden. Und auch da ist sicherlich ein deutliches Umsatzminus zu beobachten. Und es gibt natürlich viele Kunden, die extrem zögerlich sind.
Der Umsatz ist im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau um 1/4 geschrumpft, rechnet Mirtschin vor. Gut möglich, dass solche und ähnliche Zahlen auch die Wirtschaftsförderung noch lange beschäftigen werden. Das schmälert aber keineswegs das auswärtige Interesse am Industriestandort Brandenburg, betont Geschäftsführer Steffen Kamrat.
Die Nachfrage nach Brandenburg ist hoch und sie ist sogar im gesamten Corona-Jahr 2020 hoch geblieben.
So sehr sich die Wirtschaftsförderer darüber freuen, allmählich werden die verfügbaren Gewerbeflächen im Land knapp. Das Angebot für potenzielle Investoren wird kleiner, bestätigt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Er spricht inzwischen sogar von
der Vermittlung von Goldstaub. Denn das Problem, was wir haben, ist, größere zusammenhängende Flächen als Industriegebiete zu vermitteln.
Der Fliesenhersteller Porcelain Gress, einer der ersten Kunden der Wirtschaftsförderung, hat dieses Problem nicht. Am Unternehmenssitz in Fettschau ist noch genug Platz, um weiter zu wachsen. Dabei ist die Halle schon jetzt riesig. Allein die drei Brennöfen, durch die die Fliesen bei verschiedenen Temperaturen laufen, sind 140 Meter lang, erklärt Technikchef Lars Riefeld beim Blick von oben von einem Kontrollpult auf die langgezogenen blauen Kästen.
Und brauchen eben halt 38 Minuten bis zur anderen Seite. Je dicker die Fliese ist und je größer die Fliese ist, umso länger ist auch die Durchfahrtszeit. Ja, also je dicker die Fliese ist, genauso wie beim Kuchenbacken, umso mehr Zeit brauche ich natürlich, ehe der durch ist.
Knapp 50% der Fliesen aus dem brandenburgischen Fettschau gehen mittlerweile in den Export. Bis hin auf die Malediven und nach Australien, sagt Geschäftsführer Fabian Schäfers. Und er sieht noch Luft nach oben für sein Unternehmen.
Oh ja, ich sehe ganz viele Potenziale noch. Also man muss schauen, wie man weiter im Markt agiert. Man muss auch schauen, wie jetzt durch diese Energiekrise, wie sich der Markt neu aufstellen wird. Aber das Unternehmen ist gesund. Wir haben ganz viele Möglichkeiten und wir sind die letzten 5, 6 Jahre gewachsen und wir wollen weiter wachsen.
Ein Wachstum auch dank Anreizen und Anschubunterstützung vom Land. Märkischer Sand zu Goldstaub, 20 Jahre Wirtschaftsförderung Brandenburg. Das war die Wirtschaftsdoku im Inforadio mit Carsten Zumack.
Inforadio, die Wirtschaftsdoku.